weil es eben von den Menschen abhängt, ob wir die Sachen gut digitalisieren. Wenn wir das nur so als Pflichtaufgabe sehen, dann werden wir halt einfach scheitern.
Ich glaube, dass wir in unserem normalen Leben irgendwie schon alle so postdigital sind. Ne? Das ist quasi normal, dass wir überall mit digitalen Tools arbeiten und unterwegs sind. Und wenn wir dann aber mit dem Staat kommunizieren, sind wir manchmal noch ein bisschen vorsintflutlich unterwegs.
Ich glaube auch tatsächlich, es gibt viele Leistungen schon und die gibt es eben nicht flächendeckend. Also das wird der entscheidende Mehrwert tatsächlich sein, dass das, was es im Moment in einzelnen Kommunen gibt, wenn das flächendeckend mehr und mehr ausgerollt wird.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was wir ja schon häufiger hatten, waren Spitzenpolitiker und Spitzenprofessoren bei uns hier im Podcast zu Gast vor dem Mikro. Heute haben wir mal gesagt, wir machen das mal zusammen. Wir haben einmal einen Professor am Start und einmal einen Staatssekretär aus Rheinland-Pfalz. Das klingt schon mal gut. Und jetzt die Frage, worum geht's? Es geht um die Digitalisierung, von der ja alle sagen, da ist Deutschland wie so eine Wüste, ja, so eine Digitalwüste. Und wir gehen hier heute dem mal auf den Grund. Erstens, ist das wirklich so? Also ist Deutschland eigentlich offline? Und wenn ja, was bedeutet das eigentlich und warum müssten wir eigentlich online gehen? Also, herzlich willkommen, Professor Dr. Simon Nessler. Der Simon ist Professor für Informatik an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Mensch-Computer-Interaktion.
Mensch-Computer-Interaktion. Das ist ja im Prinzip das, was wir von Deutschlands Digitalisierung erwarten, so ein Stück weit. Und wir haben dabei Fedor Ruose, seines Zeichens Staatssekretär in Rheinland-Pfalz. Und ich muss mal schauen, was genau für ein Staatssekretär, weil das ist ein ganz langer Titel, den er hat. Er ist nämlich im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Erste Frage, die mir da einfällt, ist, gibt es in Rheinland-Pfalz dann noch irgendwie andere Ministerien oder macht er alles da?
Nein, wir haben viele gute Kolleginnen und Kollegen, die mit ganz vielen anderen politischen Bereichen umzugehen haben.
Okay. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, zwei Profis am Start, der eine an der Hochschule, der andere im Ministerium, beschäftigt mit Digitalisierung. Ja, jetzt große Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit und was bedeutet das? Lieber Simon, so mal so aus der Professorsicht, was ist eigentlich Digitalisierung?
Oh je, das ist natürlich eine super einfache Frage zum Start. Letztendlich könnte man sagen, es ist, ja, man stellt Computer in Behörden und dann arbeiten alle Menschen plötzlich mit diesen Computern. Das ist so ungefähr das, was wir seit 40 Jahren ja tun. Und jetzt reden plötzlich alle von Digitalisierung. Also muss das ja ganz offensichtlich was anderes sein. Und mein Gefühl ist, Digitalisierung bedeutet, dass wir jetzt diese Technologien nutzen, um einfach effizienter zu werden, um leistungsfähiger zu werden und unterm Strich als Staat auch besser zu werden und bessere Services, wie man ja so schön heutzutage sagt, für die Bürgerinnen und Bürger zu bieten.
Und dazu vielleicht gleich dann der Staatssekretär aus der Perspektive, wenn du das hörst, Fedor, fühlst du dich fast schon ein bisschen oder du als Vertreter der Politik ein bisschen zu Unrecht angegangen, weil eigentlich geht es ja gar nicht nur um darum, Behörden digital zu machen, sondern das ganze Leben ist ja oder soll ja digital werden, kann digital werden, möchte digital werden. Da kann die Politik doch eigentlich gar nicht so viel helfen, oder? Liege ich da falsch?
Ja, wir haben da so eine besondere Situation. Ich glaube, dass wir in unserem normalen Leben irgendwie schon alle so postdigital sind. Ne? Es ist quasi normal, dass wir überall mit digitalen Tools, mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten und unterwegs sind. Und wenn wir dann aber mit dem Staat kommunizieren, sind wir manchmal noch ein bisschen vorsintflutlich unterwegs. Nicht immer, deswegen schränke ich das so ein, aber doch schon so, dass wir sagen, es muss einen Brief geben, damit sicher ist, dass zugestellt ist. Es muss manchmal auch gefaxt werden. Wir alle haben noch die Corona-Pandemie-Anfangszeiten gut in oder nicht so gut in Erinnerung. Und das ist quasi dieses Ungleichgewicht, die wir haben und da müssen wir ansetzen. Und deswegen ist es schon so, dass wir auch als Staat diese Aufgabe nicht nur vor uns hertragen, sondern eben auch entsprechend entscheidend gestalten müssen. Das ist so jedenfalls mein Ansatz. Und ich bin da sehr dankbar, dass Simon das eben so gesagt hat. Wir sind seit 40 Jahren dabei, irgendwie PCs in Büros zu stellen. Das gilt übrigens auch für die Unternehmen. Und ich glaube, jetzt ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir sehen, okay, es ist aber nicht nur IT, sondern es ist auch quasi eine Frage der Organisation. Ne? Wie muss eigentlich so ein Staat aufgebaut sein, eine Verwaltung arbeiten, wenn wir digital unterwegs sein wollen?
Ja, und wenn ich jetzt mal so typische deutsche Frage stelle, Mensch, Digitalisierung, so ein Modethema, muss das denn sein? Also hat ja noch immer gut irgendwie funktioniert, ist ja jetzt auch schwierig. Irgendwie, ich bin so Oberamtsleiter 47 oder 52 oder wie auch immer so in der Region, muss ich da jetzt mit diesen Computern und so irgendwie und jetzt mit E-Mails, das mit dem Fax hat auch gut funktioniert. Warum lassen wir es nicht einfach so? Also vielleicht eine etwas naive Frage, aber manchmal hat man ja schon den Eindruck, dass Veränderung gar nicht so sehr gewünscht ist an vielen Stellen.
Meine zynische Antwort wäre ja, vielleicht ist es dann manchmal besser, es in der gegenwärtigen Konstellation tatsächlich zu lassen. Also in Projekte, wo wir tatsächlich mit diesen Rahmenbedingungen reingehen und die ersten Fragen sind, warum müssen wir das jetzt überhaupt digitalisieren? Ja, wird es wirklich sehr schwer, was Spannendes, was Neues und was Großartiges auch zu bauen, weil es hat halt mit den Menschen zu tun, ja. Und beim iPhone damals, das ist jetzt nichts aus dem staatlichen Bereich, aber das kennen wir alle, da hat uns auch niemand gesagt, das ist jetzt das neue Gerät, das muss benutzt werden und hier ist die Bedienungsanleitung und dann machen wir noch 3 Monate Schulung dazu, sondern man hat gesagt, hier, da kann man jetzt auch mobil ins Internet gehen. Und das war so spannend für uns, dass wir gesagt haben, ja, cool, dann her damit, ja, ich möchte das auch haben. Und das ist letztendlich, glaube ich, die Herausforderung auch für den Staat, zu sagen, wir haben hier einfach was, das ist so toll, es ist einfach gut, in der Behörde zu arbeiten, wo wir digital sind, ja. Da steht niemand mehr, der irgendwie Sachen am Anfang einscannen muss, sortieren muss, es wird alles automatisch sortiert, geht alles automatisch zu der richtigen Sachbearbeiterin und zum richtigen Sachbearbeiter und am Ende sind wir plötzlich, von einem Antrag bis zum Bescheid vielleicht, ist das dann innerhalb von einer Woche fertig. Nicht, weil wir alle arbeiten wie verrückt, sondern weil einfach die Arbeit leichter wird. Und das muss, glaube ich, einfach als Erkenntnis sich auch durchsetzen. Und dann funktioniert's, ja, weil es eben von den Menschen abhängt, ob wir die Sachen gut digitalisieren. Wenn wir das nur so als Pflichtaufgabe sehen, dann werden wir halt einfach scheitern.
Ja, ich würde gern, bevor wir sozusagen in die Digitalisierung der Verwaltung als mal so das Schwerpunktthema vielleicht reingehen, nochmal einen Schritt zurück machen wollen und gucken wollen, wenn es um Aufgaben der Politik geht, dann gibt es ja sozusagen das politische Business, ja, also das sind die Behörden, die von der Politik gesteuert werden, das sind die, ja, ist das Justizsystem sozusagen, was von der Politik zumindest in Teilen gesteuert beziehungsweise die Rahmenbedingungen bekommt. Alle staatlichen Aufgaben, Bildung ist so ein Thema, was jetzt so mitteldigital ist in Deutschland, würde ich mal behaupten. Und dann gibt's ja noch den privatwirtschaftlichen Sektor und den Sektor sozusagen des Privatmannes, der Privatfrau, wo ja die Politik auch eine gewisse Einflussnahme hat. Und das sind ja ist ja die Einflussnahme über Strukturen, die geschaffen werden. Also ich glaube, vielen Menschen, die sagen, Mensch, irgendwie jetzt alle 3 Jahre melde ich ein neues Auto an, das ist schon super nervig, da in so ein Amt reinzulatschen. Aber was mich noch viel mehr nervt, ist, ich habe hier irgendwie auf dem Land in Bayern oder in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern am Kummerower See, da gibt's nicht mal eine DSL-Leitung. Und mir wird gesagt, die kommt wahrscheinlich 2024, könnte auch 2027 werden. Und DSL für die Privatperson ist ja nicht nur Netflix gucken, sondern DSL für die Privatperson bedeutet auch, Homeoffice-fähig zu sein, beispielsweise. Das heißt, überzeugen wir das Pferd nicht von hinten auf, wenn wir erstmal riesig drüber nachdenken, ob wir so ein Auto digital anmelden, was ich für total sinnvoll halte persönlich, aber meine Meinung spielt da ja nur bedingt eine Rolle, sondern müsste man nicht erstmal schauen, dass man überhaupt infrastrukturell die Themen in Gang bringt?
Ich würde da gar nicht so eine Abstufung machen. Wir müssen beides machen. Also das ist ja der Punkt. Wir sind bei der Infrastruktur auch durch Weichenstellung ganz früherer Bundesregierung so hinten dran, dass wir schauen müssen, dass wir in den Regionen, in denen du eben das gesagt hast, eben auch flächendeckend schnelles Internet haben. Das ist eine Aufgabe, die wir übrigens zusammen machen müssen. Also nicht nur die Politik, sondern da ist auch die Wirtschaft gefordert, ne? Die Telekommunikationsunternehmen, die da sehr stark auch eigenwirtschaftlich unterwegs sein wollen und die auch eine starke Abgrenzung zwischen geförderten Gebieten und eigenwirtschaftlich erschlossenen Gebieten auch einfordern. Ich ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen, dass man quasi nicht nur einfach sagen kann, das muss der Staat fördern, sondern da sind die Unternehmen auch ein ganz Stück weit in der Pflicht, auch ihre guten Zusagen, die sie gemacht haben, dann auch in die Tat umzusetzen. Und da sehen wir nur, dass wir an dem Ausbau wieder an Grenzen stoßen, die wir übrigens auch bei der Digitalisierung, auch in der Wirtschaft, überall sehen. Das ist der Faktor Mensch, das sind die Kapazitätsprobleme, die wir haben. Du brauchst erstmal jemanden, der dir in den ländlichen Regionen noch das Loch ausbuddelt für die Glasfaser, wenn der nicht gleich auch gerade noch im Moment an einer anderen Baustelle unterwegs ist oder Instandsetzungen machen muss oder wie auch immer. Das heißt, auch hier merken wir gerade sehr stark bei der Dynamik den demografischen Wandel. Ne? Die Tatsache, dass wir einfach an vielen Stellen Fachkräfte suchen und Glasfaser verlegen, die Technik dahinter, das ist eben schon etwas, was auch am Ende ja funktionieren soll. Ne? Und deswegen kann das nicht sein, dass wir quasi da auf die Fachkräftesuche gehen müssen, sondern uns da sehr, sehr stark konzentrieren müssen und gucken müssen, dass wir es eben zusammenbekommen, Unternehmen und die Politik.
Und vielleicht eine bisschen ketzerische Frage, gerade weil jetzt kein Unternehmensvertreter oder keine Unternehmensvertreterin hier ist, aber im Prinzip könnte man ja sagen, Mensch, man hat hier irgendwie so ein Oligopol in Deutschland, was die digitalen Dienstleistungen angeht. Vodafone, Telekom und O2, glaube ich, sind da unterwegs und noch so ein paar, die Kapazitäten weiterverkaufen. Im Prinzip könnte man auch von der Politik einfach sagen, so Freunde, wer hier Business machen will, der sorgt halt auch dafür, dass, wie bei der Post im Prinzip, nur weil ich im Wald wohne, heißt ja nicht, dass ich keinen Brief kriegen kann. Und genauso ist es irgendwie, weil ich im Wald wohne, heißt es nicht, dass ich keinen DSL-Anschluss habe. Muss gebaut werden bis 2025. Punkt. Ansonsten macht ihr hier kein Business. Ich glaube, die Amerikaner wären da ein bisschen härter.
Also ich glaube, das Grundproblem, ich meine, das ist jetzt ein bisschen weg, führt uns ein bisschen weg vielleicht von der Digitalisierung, ist aber doch die Frage, was macht es überhaupt Sinn zu privatisieren? Ich glaube, Privatisierung erfordert eben auch einen Wettbewerb, ja. Und die Sinnhaftigkeit, dass wir hier einen Wettbewerb haben bei Infrastruktur, die sehe ich noch nicht so ganz, ja. Da haben wir eben in den starken Regionen, die interessant sind, 3 Glasfaserkabel vielleicht verlegt zu jedem Haushalt. Und in denen, die nicht so attraktiv sind, haben wir dann halt gar keins. Also, und so ähnlich sehen wir das natürlich auch ein bisschen bei der Digitalisierung, wo es eben nicht um die Infrastruktur geht, dass man auch da sich wirklich, wir tun uns da wirklich schwer zu überlegen, wie kann denn eigentlich ein Wettbewerb wirklich aussehen? Also wie kann das funktionieren? Kann es überhaupt funktionieren? Und ja, also das ist so der Trend. Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der politischen Ausrichtung des Digitalministeriums oder Verkehrsministeriums, aber die da vielleicht eher in diese Richtung gehen. Aber es zeigt sich eigentlich, dass manche Dinge in den Händen des Staates ganz gut aufgehoben sind.
Ja, ich will da auch gar nicht grundsätzlich widersprechen, will nur sagen, wir haben ja auch einen europäischen Rahmen, den wir entsprechend berücksichtigen müssen und wollte nochmal eben ergänzen, dass auch in verschiedenen Regionen ja auch unterschiedliche noch zusätzliche Anbieter gibt, die dann auch sehr stark in die regionalen Netze investieren. Ne? Ich denke da an Energieunternehmen, kommunale Energieunternehmen und so, die da unterwegs sind. Also es ist schon ein bisschen breiter, das Feld, aber Michael, was du beschreibst, ist natürlich die Situation, das sind die Großen, die entsprechend dann auch reguliert werden müssen. Und wir müssen da auch in der Bundesnetzagentur darüber diskutieren, welche Auflagen kann man da entsprechend auch bei der beim Breitbandausbau setzen. Wir sind zurzeit auf dem Weg dabei, ich will nur sagen, ja, dass wir die Förderrestriktionen, die jetzt weggefallen sind auf der europäischen Ebene, seit dem 1.1. auch dazu nutzen wollen, da nochmal Beschleunigung reinzubringen, auch in die Regionen, die eben gerade nicht wirtschaftlich sind, ne? Also die so an der Kippe stehen. Die waren bisher immer ausgeschlossen und das waren eigentlich die, die wirklich auch nochmal richtig große Probleme hatten, weil da musste man hoffen, dass sich irgendwie jemand, macht das mal zugespitzt, ja, jemand erbarmt. Und das ist jetzt nicht so. Und da müssen wir schauen, dass wir eben beides machen. Ne? Da, wo es sich privatwirtschaftlich lohnt, übrigens auch gucken, dass die da nicht 3 Netze übereinander legen, sondern wir über Open Access reden. Also jeder, der das Netz legt, der muss auch quasi dafür sorgen, dass die Wettbewerber mit aufs Netz dürfen und zwar zu realistischen Konditionen dürfen. Nicht nur irgendwie, kann man ja auch manchmal einfach reinschreiben und dann es einfach durch andere Mechanismen verhindern, wie Preise oder so, dass die anderen Wettbewerber damit drauf dürfen. Und in den Regionen, in denen es sich auch einfach privatwirtschaftlich nicht lohnt, schauen, dass wir da die staatlich geförderten Projekte dann gut vorantreiben. Ja. Ich glaube, das ist der Weg.
Fun Fact am Rande zu dem, was der Simon gerade sagte, wann macht es Sinn, Infrastrukturthemen zu privatisieren, beziehungsweise auch nicht zu privatisieren. Ich habe letzte Woche mit dem Michael Theurer aus dem Bundesverkehrsministerium, dort Staatssekretär, einen Podcast aufgenommen zum Thema Deutsche Bahn oder Schienenverkehr allgemein. Und ich formuliere es mal so, meine Wahrnehmung war, da ist die letzten 20 Jahre auch richtig Chaos passiert und nicht investiert worden. Und da ist Infrastruktur so richtig irgendwie vor die Hunde gegangen. Und die Deutsche Bahn ist ja Staatseigentum sozusagen. Also der Bund ist da der Anteilseigner, der diese zwar privatwirtschaftlich organisierte Firma, aber im Eigentum des Bundes, die er führt und wo er dafür sorgt, dass dann da das richtige Personal an der richtigen Stelle ist und auch irgendwie mehr oder weniger Geld halt investiert wird. Deshalb, ich glaube, Privatisierung, ja oder nein, ist nochmal ein Thema. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal ganz ganz besonders besprechen. Und dann brauchen wir auch dringend jemanden von der FDP und am besten auch noch jemanden von den Linken hier irgendwie in der Runde, damit es ein bisschen kontrovers wird. Was ich aber wichtig finde, nochmal darauf hinzuweisen, ist, wir haben irgendwie über das iPhone gesprochen, ich habe irgendwie über das Netflix-Schauen gesprochen. Wenn wir jetzt schauen, sowas wie Themen wie Homeoffice oder aber auch irgendwie das Fahrzeug digital anmelden oder abmelden oder beim Einwohnermeldeamt irgendwelche Sachen machen. Was ist eigentlich mit dem Thema Teilhabe? Glaubt ihr, dass es den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt schon so bewusst ist, an wie vielen Stellen sie von Teilhabe am öffentlichen Leben, am demokratischen Prozess, an sozusagen am deutschen gemeinsamen Sein ausgeschlossen sind, weil sie halt schlicht und ergreifend Prozesse nicht digital machen können oder gar keinen digitalen Zugang zur Welt haben? Schwierige Frage.
Nein, ich wollte den Experten für Teilhabe und Barrierefreiheit und so das den Vortritt lassen, aber ich kann auch gerne, Simon. Ja. Also bei mir ist es so, dass wir, glaube ich, schon schauen müssen. Zum einen, wenn wir auf die Nutzungsgewohnheiten der Menschen gucken, sind sie ja immer noch nicht überwiegend digital mit dem Staat unterwegs. Natürlich gibt es irgendwie die, ich mache eine Terminvereinbarung in meiner Kommune, das ist meistens schon digital, aber es ist eben auch möglich, vorbeizukommen und einen Termin zu bekommen und da auch Unterstützungsleistung zu bekommen. Ich würde immer sagen, dass wir es hinbekommen müssen, dass niemand ausgeschlossen wird, weil er nicht digitalisiert ist. Das hat, glaube ich, etwas mit Alter zu tun, mit der Altersstruktur zu tun, aber auch damit zu tun, dass wir in bestimmten Gruppen schon auch nochmal eine etwas vorsichtige Haltung gegenüber der Digitalisierung haben. Die müssen wir aufbrechen, aber wir müssen am Ende schon, glaube ich, eine Struktur schaffen, die eben beides ermöglicht. Und da ist für mich aber die Digitalisierung eigentlich wieder die Antwort, weil was schaffe ich denn eigentlich, wenn ich sage, die meisten können digital ihre Anträge eingeben und die Verwaltung kann am Ende auch digital bearbeiten. Ich schaffe Zeit. Ne? Ich schaffe Zeit dafür, dass die Menschen auf den Ämtern sich mit denjenigen beschäftigen können, die vielleicht nochmal einen Zugang brauchen, die eine Unterstützung brauchen, die digitale Teilhabe eben nicht von alleine aus können. Und wir müssen auf der anderen Seite dann aber auch schauen, dass wir, was den Kompetenzaufbau von uns allen angeht, nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauflegen, dass man, wie man sicher mit neuen Medien umgeht und wie man aber auch dann entsprechend die Kompetenzen hat, um mit dem Staat zu kommunizieren, aber auch mit den Unternehmen zu kommunizieren.
Aber ist es nicht, wenn ich als politischer Entscheidungsträger sage, ja, wir müssen digitalisieren, aber wir müssen auch auf die aufpassen, die nicht so digital unterwegs sind, privat. Das ist doch so ein bisschen so wie, ja, wir müssen für den Großteil der Bevölkerung etwas machen, aber das machen wir nur so mit Halbgas, weil wir müssen ja die anderen irgendwie auch noch berücksichtigen. Und eigentlich hat das eine mit dem anderen doch gar nichts zu tun, oder?
Ja, ich würde das auch nicht so sagen, dass man irgendwie sagt, wir machen das eine nur halb, weil wir das andere auch noch berücksichtigen müssen. Sondern für mich ist ganz klar, der Staat muss eigentlich das Digital First Prinzip umsetzen. Also quasi ist es klar, du kommunizierst mit deinen Bürgerämtern, du kommunizierst mit den Behörden digital. Das ist auch für die meisten. Also wir gehen ja nur 1,6 Mal durchschnittlich pro Jahr aufs Amt. Für die meisten ist das auch kein Problem. Ja, und für die meisten Verwaltungsabläufe sind sowieso die Unternehmen zuständig. Ne? Oder wir haben irgendwelche umfassenden Genehmigungsprozesse, die am besten digital abgebildet werden, damit nicht von einer Behörde zu einem Unternehmen und umgekehrt irgendwie 10, 15 Meter Aktenordner pro Vorgang hin und her geschoben werden. Da müssen wir sagen, das muss alles digital sein. Und dann, und das ist quasi sozusagen das Nebenprodukt, dann habe ich auch Zeit, mich um diejenigen zu kümmern, die noch keinen Zugang haben. Das ist übrigens etwas, wo ich sage, ich habe zwar eben gesagt, das sind dann auch Ältere, aber das sind eben nicht nur Ältere. Ne? Es gibt auch jüngere Menschen, die auch ein Teilhabeproblem haben, weil sie vielleicht einfach die Zugänge nicht haben oder aber entsprechend mit den Geräten und mit den Anwendungen nicht gut umgehen können. Und da müssen wir eben beides. Wir müssen sagen, naja, ist schon wichtig, dass du auch für die Teilhabe gut gebildet bist, weitergebildet bist. Ne? Das ist ein Thema der Medienkompetenz in den Schulen, ganz wichtig, aber natürlich auch an anderen Wegstrecken. Ich nehme mal so die Weiterbildungsträger und so, dass wir da auch Angebote haben, in der klassischen Volkshochschule zum Beispiel, ohne dass das jetzt irgendwie despektierlich sein soll, sondern das sind die Träger, die das am Ende dann vor Ort auch wirklich gut umsetzen. Und wenn ich das aus rheinland-pfälzischer Sicht sagen darf, wo wir auch sehr, sehr froh sind, dass wir diesen zentralen Player an der Seite haben, der genau diesen Strang auch bespielt, nämlich digitale Kompetenzaufbau. Ja, und das gehört für mich zusammen. Also wenn man das einfach so sagen würde, ja, das ist wieder so eine typische politische Entscheidung, ne? Man will irgendwie allen Wohl und keinem Weh so rum, ja, das wäre der falsche Weg, sondern wir müssen klare Grundregeln verankern, Digital First, vielleicht sogar für die Unternehmen auch Digital Only, also sagen, klar ist, du hast ein Recht auf Kommunikation mit dem Staat auf dem digitalen Weg, du hast aber dann auch die Pflicht, genauso zu kommunizieren. Das wären Punkte, die auch, glaube ich, mehr Dynamik reinbringen oder mehr nochmal an Drive in die Verwaltung reinbringen, um das auch dann am Ende umzusetzen.
Ja. Simon, vielleicht da an dich die Frage, wenn ich das so höre, ist es vielleicht so ein Thema, wo wir sagen, da wollen wir es als Deutsche, wir wollen es halt perfekt. Und solange wie es nicht perfekt ist, also auch für den letzten Bürger da draußen muss es komplett, weil der wird sich ja im Zweifel beschweren, wenn irgendwie, keine Ahnung, das Ding nicht auch auf dem letzten Android-Smartphone läuft. Das heißt, wir wollen so perfekt haben, dass es erstens ganz, ganz lange dauert und Perfektion bringt Komplexität mit sich. Das heißt, irgendwie, wir machen es wie bei der Corona-App, wo, ich weiß nicht, irgendwie 250 Millionen Euro in das Bauen einer App und einem Backend irgendwie geflossen sind, was man wahrscheinlich auch für 20% von dem irgendwie hätte hingekriegt, wenn man das Ganze pragmatisch angegangen wäre und nicht an die Telekom und SAP vergeben hätte. Und ist das nicht symptomatisch für die Digitalisierung in Deutschland? Und auch ein Problem?
Also erstmal vielleicht nochmal ein kurzer Gedanke zu dem, was Fedor gerade gesagt hatte. Ich glaube, jede Technologie hat immer das Potenzial für Inklusion zu sorgen und hat gleichzeitig auch immer die Gefahr für Exklusion zu sorgen. Das ist quasi schon immer so gewesen und das haben wir eben jetzt auch bei der Digitalisierung. Wir schaffen es, dass Menschen irgendwo hinkommen können, zu einem Amt oder hinkommen müssen zu einem Amt. Das schaffen wir ab und haben eine digitale Lösung. Das heißt, ich bin nicht mehr auf diese Mobilität angewiesen. Dadurch schaffe ich Verwaltung erstmal den Zugang für ganz viele Menschen. Auf der anderen Seite schließe ich vielleicht andere Menschen auch aus. Und ich glaube, dass dieses klassische Denken in, ich schreibe eben eine bestimmte Lösung aus und dann bewerben sich da welche auf dem Markt und dann kriege ich irgendwie diese bestimmte Lösung, halt in dieser komplexen Gesamtsituation sehr, sehr schwierig ist, weil ich noch gar nicht genau weiß, zu dem Zeitpunkt, wo ich etwas ausschreibe, wie soll die Lösung eigentlich genau aussehen. Das heißt, dieses klassische Vergabe und sozusagen alles ist fest definiert und dann kriege ich das, was ich will, nimmt mir jeglichen Freiraum im Prozess auch zu sehen, dass das, was ich ursprünglich wollte, gar nicht genau das ist, was ich brauche, weil mein Wissen einfach steigt. Was brauchen wir genau? Wie machen wir es sinnvoll digital? Das heißt, dieses Agilität, ein schlimmes Wort für alle, die irgendwie eine Verwaltung sind, aber sagt letztendlich, ich verständige mich eigentlich auf den Prozess. Ich verständige mich darauf, dass wir loslegen und dass wir vernünftige Metriken, also vernünftige Messgrößen haben, wo wir immer wieder schauen, sind wir auf dem richtigen Weg und bewegen uns vorwärts und gehen in kleinen Schritten. Ich glaube, dass das eben die Lösung ist. Ja, all diese Riesenprojekte, sei es jetzt privatwirtschaftlich oder staatlich, ja, die haben da ist immer wahrscheinlicher, dass sie scheitern, wie dass sie erfolgreich sind. Ja, und Das geht dann nur mit massiven Kostenüberschreitungen, mit riesen Budget, was ich da unter Umständen brauche. Die Zeitpläne reiße ich sowieso alle. Statt dass man einfach sagt, wir haben vielleicht bis zu einer bestimmten Deadline einfach einen ersten Schritt von diesem Prozess. Und ja, das ist super schwierig. Hängt natürlich auch davon ab, dass wir sagen, der Staat muss ja auch gesetzeskonforme Dinge bereitstellen. Die müssen datenschutzkonform sein, bevor das nicht freigegeben ist. Können wir es nicht machen? Die müssen barrierefrei sein. Das heißt, da mehr in Richtung, was ja auch als Buzzword durchaus durch die Verwaltung geht, in Richtung Experimentierklausel auch zu arbeiten, zu sagen, wir haben einen Prototyp. Das ist sozusagen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion allgegenwärtig, weil wir sagen, wir machen erstmal billig was und schauen, ob es funktioniert. Und wenn es geht, dann rollen wir es eigentlich aus und dann erfüllen wir auch schrittweise all das, was wir haben müssen. Das, glaube ich, brauchen wir der Verwaltung tatsächlich auch.
Würde Sinn machen, einfach mal ein paar Leute von Netflix, Amazon und Google abzuwerben für den deutschen Staatsdienst?
Ich bin da skeptisch. Ich finde sozusagen diese Konzerne, sicherlich die Mitarbeiter sind sehr kompetent und die Mitarbeiterinnen, weil einfach auch natürlich entsprechende Gehälter gezahlt werden und entsprechende Kompetenzen gefordert werden. Aber dieses grundlegende Geschäftsmodell oder diese grundlegende Herangehensweise ist, glaube ich, nichts. Also natürlich kann man als Staat davon profitieren, aber wir brauchen kein staatliches Amazon. Wir brauchen jetzt keinen Hyperscaler, der irgendwie vom Staat betrieben wird und letztendlich dann derartige Geschäftsmodelle entwickelt. Ich denke, man kann sich davon inspirieren lassen. Ob deswegen die Leute direkt beim Staat arbeiten müssen, bin ich noch etwas skeptisch, ja.
Ich frage das, weil, also ich habe hier auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Monopolist Amazon. Also sehe das durchaus jetzt auch nicht alles rosa, aber was man jetzt bei diesem Thema mal so als Beispiel sagen kann, ist, da steht halt der Kunde im Vordergrund. Also ganz weit vorne steht natürlich irgendwie Geld verdienen, aber das über wir machen den Endkunden glücklich und wir binden den Endkunden an uns. Und wenn ich manchmal so mit Ämtern zu tun habe, auch persönlich, da habe ich so mitteloft den Eindruck, dass dem oder der Beamtin am anderen Ende des Telefons es durchaus auch ein Anliegen ist, mich glücklich zu machen. Ja, also Schilderung, ich brauche tatsächlich letztes Jahr was aus dem Bauamt in Hamburg und habe gesagt, Mensch, irgendwie hier ist meine Anfrage. Da hat sie gesagt, ja, das brauche ich schriftlich. Habe ich gesagt, ja, schreibe ich mal eine E-Mail, ist doch super, oder? Nee, ich müsste einen Brief schreiben. Aber ich dachte, ja, irgendwie Brief, das ist ja auch richtig irgendwie kompliziert. Als sie gesagt, ja, sie hätte noch einen super Vorschlag, ich könnte auch einen Fax schicken. Ja, natürlich habe ich kein Faxgerät. Und ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, der Dame am anderen Ende war eher so nach dem Motto, der Typ soll jetzt auch nicht so nerven. Ja, aber irgendwie schreiben wir alle einen Brief, kann er schließlich auch einen Brief schreiben. Auf geht's. Und Punkt. Und worauf ich hinaus will, ist, auf der einen Seite sprechen wir über Teilhabe der Bürger. Ja, irgendwie einfache Prozesse, sollen nicht genervt werden vom Staat. Am Ende zahlen sie es ja auch mit ihren Steuergeldern, muss man ja irgendwie auch mal so betrachten. Aber brauchen wir vielleicht auch einen Mentalitätswechsel auf der anderen Seite des Schreibtisches? Irgendwie brauchen wir vielleicht auch eine gewisse Dienstleistungsmentalität in unseren Behörden? Brauchen wir vielleicht auch eine gewisse Experimentierfreude an Themen? Brauchen wir vielleicht aber auch für diese Leute Erfolgserlebnisse, das heißt, müssen wir vielleicht auch andere Politiker wählen, die dann wiederum die Beamten und Beamtinnen anders incentivieren? Vielleicht haben wir da sogar so ein strukturelles Problem.
Also ich will jetzt mal nochmal zum einen die Lanze brechen für die vielen Mitarbeitenden in den öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, weil ich das sehr wohl so wahrnehme, dass es da eine sehr kundenorientierte, ich mache es mal in Anführungszeichen, auch wenn man das nicht sieht, aber sehr kundenorientierte Herangehensweise gibt. Das, was du da beschreibst, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns mit der Gesetzgebung in Deutschland nochmal beschäftigen müssen, wo, an welchen Stellen wir quasi die digitalen Prozesse gerade aufhalten, nämlich was das Schriftformerfordernis angeht. Also da muss etwas schriftlich von dir unterschrieben vorliegen, damit es weitergeht, oder du mitunter auch im Amt erscheinen musst, also einfach damit quasi persönlich überprüft werden kann. Das sind übrigens sehr wichtige, aus der Geschichte der auch unserer Demokratie heraus resultierenden oder aus der Rechtsgeschichte heraus resultierende Prozessvorschriften, die wir haben und die wir jetzt einfach schauen müssen, dass wir auch im Digitalen entsprechende Schutzmechanismen und Rückkopplungsschleifen noch einfügen können. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Den zweiten Aspekt, den ich noch anfügen will, ist, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt dieser Service-Gedanke unbedingt bei ganz vielen großen monopolistisch strukturierten Unternehmen dann der Fall ist, ja, weil jeder, der irgendwie mal einen Reklamationsfall mit einem der größeren Anbieter auf dem Markt hat, der weiß, dass das mitunter auch nicht besonders kundenorientiert und freundlich abgeht, übrigens auch gerade, weil es im Digitalen dann den direkten Kontakt gar nicht mehr gibt. Deswegen bin ich bei diesen Vorbildbeschreibungen immer sehr, sehr zurückhaltend. Sondern ich glaube, was wichtig ist, ist, Verwaltung hat nochmal eine andere Aufgabe als auch ein Unternehmen und hat natürlich auch nochmal ein ganz anderes Interesse. Natürlich ist es wichtig, dass wir das Anliegen der Bürgerinnen und Bürger immer aufnehmen. Aber es geht auch darum, dass die Verwaltung, das ist übrigens unabhängig davon, welche Politikerinnen und Politiker da im Amt sind, das ist ja auch gerade die Stärke unseres Rechtsstaates, dass wir natürlich in der Verwaltung das Bestreben haben, eben auch Recht und Gesetz gut umzusetzen. Und da gibt es manchmal auch Antworten, die gefallen dir dann halt nicht. Ja, und es gibt auch quasi Herausforderungen, die nicht nur in der Digitalisierung liegen, sondern die eben auch in der Gestaltung unserer gesellschaftlichen Regeln liegen, die dann dazu führen, dass man sagt, ach, das hätte jetzt aber auch freundlicher sein können. Ich glaube, da muss man einfach nochmal schauen. Wo ich dir recht gebe, ist, was wir alle können müssen, ist die Behördensprache uns nochmal anschauen. Also was schreiben wir eigentlich in Bescheide? Was schreiben wir eigentlich in Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Unternehmen? Klammer auf, verstehen wir das eigentlich selbst? Klammer zu. Ja, das ist, glaube ich, ein echter Prozess, der wichtig ist, den wir auch an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen in den Ämtern auch haben. Und wir müssen sagen, dass die Digitalisierung eben voraussetzt, dass wir auch, du hast eben von Mentalitätswandel gesprochen, ich würde das gar nicht sagen, sondern das ist, glaube ich, wir müssen unsere Prozesse nochmal unter dem Blickwinkel anschauen, welche Showstopper für digitale Anwendungen gibt es denn da eigentlich und kann ich dann den Prozess auch so abbilden, dass er auch digital ist. Wir gehen bisher immer den Weg, wir haben einen Prozess, den bilden wir halt digital ab, fertig. Und dann läuft es so, dass wir Projektpläne reißen und so weiter, das, was Simon eben gesagt hat. Ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal sagt, was ist denn der Prozess und wie kann ich den digital abbilden und dann anfängt und nicht den Prozess einfach eins zu eins abbildet.
Ja, und Simon, was glaubst du, woran liegt es dann, dass so bestimmte ganz einfache Themen wie ich schreibe mal eine E-Mail, weil ich irgendwie eine Frage habe, dass das schon nicht geht? Also ich sag mal so, zum Beispiel Kommunikation rein ins Amt müsste ja digital relativ einfach funktionieren. Wenn die mir dann die Antwort als Brief schicken, weil sie sicherstellen wollen, dass es nur in meinem Briefkasten landet, ja, dann ist es so ein bisschen so wie so eine TAN-Nummer, die ich bei der Bank, die kann ich ja auch irgendwie telefonisch anfordern, dann schick mir mal, aber da kann ja jeder anrufen, aber am Ende landet die halt in meinem Briefkasten. Also dass man solche Zwischenschritte macht und irgendwie guckt halt, dass ja zumindest irgendwie es für den Bürger oder die Bürgerin einfacher wird, die Fragen loszuwerden. Und wie das dann bearbeitet wird und wie das dann letztendlich sozusagen die Antworten kommen, das kann man ja mal noch ein bisschen aussteuern. Was glaubst du, warum passiert sowas nicht?
Also ich glaube, die Antwort ist einfach. Wir erwarten von unserem Staat, dass er 100% gerecht ist und 100% korrekt handelt und dass 100% alles transparent und nachvollziehbar ist. Und das sind riesengroße Werte. Wenn ich heute bei Amazon was zurückschicken will, dann kann ich da ein bisschen hin und her chatten und dann machen wir irgendwas aus, dann kriege ich ein Versandetikett und dann geht's zurück. Dieser Prozess muss aber im Nachgang nicht irgendwo prüfbar sein. Wenn ich aber mit dem Staat interagiere und du hast irgendwie jetzt da einen Anbau bei deinem Haus, ich weiß nicht, was du dir hast genehmigen lassen in Hamburg, aber wenn du irgendeinen Anbau gebaut hast und das ging nur per E-Mail und die E-Mail ist danach weg und du hast da irgendwie 50.000 ausgegeben für den Wintergarten und am Ende heißt es, Moment, den durften sie gar nicht bauen, dann sagst du doch, ich habe doch da die E-Mail geschrieben und habe doch da im Anhang habe ich doch die Skizze mitgeschickt, genauso habe ich es gebaut. Und dann heißt es ja, oh Gott, die Skizze, die haben wir hier gar nicht archiviert. Also das heißt, es muss ja immer, das dürfen wir nicht vergessen, es muss immer auch die Grundlage sein eines gerichtlichen Prozesses bei einem Verwaltungsgericht, wo man sich dann nochmal einigt, ob denn jetzt diese E-Mail funktioniert hat, ob das Fax angekommen ist und so weiter. Also das ist, sagen wir mal, ich bin jetzt ja nicht der Jurist hier, aber das ist, sagen wir mal, das, was ich inzwischen gelernt habe zumindest, ja, wo ich mir auch oft genau die Frage gestellt habe, die du gestellt hast, kann man das nicht einfacher machen? Und viele Dinge gehen sehr, sehr einfach, die eben nicht so große Konsequenzen haben. Ich glaube, da muss man auch drüber nachdenken, zum Beispiel bei uns in Ingolstadt, klassisches Best-Practice-Beispiel sind Anwohnerparkausweise bei uns, ja. Die laufen irgendwann aus und dann kriege ich quasi irgendwie ein Schreiben, wollen Sie weiterhin hier, wir haben ja Ihren Mietvertrag, wir wissen, dass Sie ein Auto haben, überweisen Sie einfach hier das Geld auf folgende IBAN mit folgendem Betreff und dann haben wir das geklärt. Also so in manchen kleineren Kontakten funktioniert das. Ich glaube, gerade so Baugenehmigungen oder auch so Denkmalschutzgenehmigungen und solche Geschichten sind wirklich auch ein Beispiel, wo wir alle wissen, da sind wir besonders sensibel in Bezug auf Korruption und solche Dinge. Und da erwarten wir natürlich, dass alles ordnungsgemäß läuft. Und ja, und dass da unter Umständen dann ein Telefonat halt nicht leicht nachweisbar ist, was dort geklärt wurde, das ist tatsächlich für mich auch nachvollziehbar. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht jetzt Briefe abschaffen. Wir müssen auch Dinge nicht jetzt komplett ersetzen. Ja, wir müssen jetzt nicht sagen, wie bei Amazon, wir können gar nicht mehr telefonieren und jetzt wird nur noch gechattet, sondern ich glaube, Form follows Function gilt auch hier. Je nachdem, was ich machen möchte, macht es Sinn, zum Amt zu gehen? Macht es Sinn, da schnell online zu machen? Macht es Sinn, anzurufen? Macht es vielleicht auch Sinn, mit der Verwaltung zu chatten oder irgendeinen Chatbot zu nutzen? Und das ist, glaube ich, das Zentrale. Also ich wünsche mir schon auch in 10 Jahren eine Verwaltung, wo, wenn ich sage, ich komme überhaupt nicht mit Formularen zurecht, ich dort hingehen kann, mit jemandem sprechen kann und das einfach unter Menschen klären kann. Und die Freiräume haben wir, wenn wir uns auf die Beschäftigten in der Verwaltung fokussieren und das Ganze, was quasi nach Lehrbuch abgearbeitet werden kann, wo nicht viel Entscheidungsfreiraum ist, mehr automatisieren, dann kann die Verwaltung auch mehr beraten mit den gleichen Menge an Beschäftigten.
Das ist genau der Punkt, ne? Das ist genau der Punkt. Wir brauchen einfach in den Prozessen, die massenhaft sind und die automatisch ablaufen. Das war jetzt das Anwohnerparken. Mein Lieblingsbeispiel ist wirklich immer im Kfz-Bereich, aber auch Personalausweise verlängern und so, ne? Das sind Prozesse, die ich, glaube ich, mit einem guten Gewissen und mit einem geringen Aufwand am Ende auch digital ablaufen lassen kann. Dann kann ich mir auch überlegen, entlaste ich die kommunale Ebene von genau diesen Aufgaben und sage, das ziehe ich an eine zentrale Stelle zurück, weil Personalausweise quasi und Kfz-Anmeldung, das ist ja nichts, wo jetzt irgendwie die kommunale Selbstverwaltung dran hängt, ja, sondern das sind Prozesse, die wir als Bürgerinnen und Bürger alle durchlaufen müssen. Wenn ich das zentral anbiete, habe ich eben genau für diese Fragen, die komplizierten Bauprojekte, ne, Denkmalschutz und so weiter, Kapazitäten, Luft, dass ich mit dem Amt besser kommunizieren kann und die Leute da auch nicht so gestresst sind, weil es eben Antragsfluten gibt. Ne? Ja. Und ich glaube, da liegen die Möglichkeiten für Automatisierung, auch übrigens auch die Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz für die Verwaltung. Also da bin ich ganz stark bei Simon.
Ja, also vielleicht auch mal ein positives Beispiel, damit ich nicht immer der bin, der hier so negativ unterwegs ist, mit der Agentur für Arbeit im Laufe der Corona-Pandemie und in Bezug auf Kurzarbeitsgelder, die beantragt und gezahlt wurden. Das hat an ganz, ganz vielen Stellen offensichtlich sehr, sehr schnell, gut, reibungslos, auch digital unterstützt zumindest funktioniert. Und dass die Agentur für Arbeit ist ja eine der, wenn nicht die größte Behörde in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Also es funktioniert. Jetzt ist halt so die Frage, Simon, wir haben jetzt festgestellt, wir können nicht alles digitalisieren, weil ab und zu braucht man einen Brief, weil muss auch gerichtsfest sein. Da ist sozusagen die Politik gefordert, auch gesetzlich vielleicht nochmal irgendwie andere Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann brauchen wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen bisschen anderen Blick auf Digitalisierung und müssen erkennen, welche Werte man damit schaffen kann. Aber ich sag mal so, wenn ich so zuhöre, drängt sich mir die Frage auf, so, und was machen wir jetzt? Was geht jetzt los, damit wir jetzt mal endlich vorankommen und nicht nur quatschen?
Also ich glaube, ich beobachte eher, dass wir an manchen Stellen, gerade jetzt, Fedor hat es ja gerade genannt, OZG 1.0 oder das Online-Zugangsgesetz, unglaublich viel Aktionismus hatten. Wir haben gesagt, jetzt legen wir einfach los. Ja, wir müssen jetzt was machen, 575 Leistungen, alle parallel, jeder macht eine Leistung und los geht's und zack. Und alle fangen an und wir investieren da Milliarden. Ich weiß nicht genau, wie viele es unterm Strich waren, aber ein paar werden es gewesen sein. Und alle laufen los. Und Ja, finde ich gut. Ich bin auch durchaus pragmatisch, aber ich persönlich habe aus dem OZG ein bisschen gelernt, ja, wenn alle irgendwie gleichzeitig loslaufen, man schafft natürlich was, aber es entstehen viele Reibungsverluste. Und ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, brauchen wir vielleicht eine andere Struktur in Deutschland? Also es gibt was unglaublich Starkes in Deutschland für die Digitalisierung, das ist der IT-Planungsrat oder IT-Planungsrat, aber sagen wir, ich bin da auch schon ein bisschen so beeinflusst, dass ich auch schon IT-Planungsrat sage, aber wie auch immer, ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Das heißt, alle CIOs der 16 Bundesländer sitzen dort zusammen, unter anderem Fedor, gemeinsam mit 15 anderen und planen letztendlich die Digitalisierung und die haben einen Unterbau dafür, eine Organisation, die dabei unterstützen, dass die FITCO, die eigentlich unglaubliche Chancen hätte, das zentral durchzuführen, aber sehr klein ist für diese Aufgabe. Also für mich stellt sich die Frage, macht es wirklich Sinn, Dinge sozusagen über das Land zu verteilen oder macht es nicht auch Sinn, gewisse Strukturen, gerade wenn es erstmal um Identität geht, um Standardverfahren geht, einfach mal ja Best-Practice-Beispiele zu entwickeln, ob man das nicht tatsächlich an einer Stelle bündelt. Ja, also Föderalismus, haben wir auch gerade schon angesprochen, ist natürlich gut und ist natürlich auch wichtig, weil es Unterschiede gibt, aber ich glaube, es würde Sinn machen, eine zentralere Stelle zu haben, die wirklich etwas mehr noch die Federführung übernimmt. Eigentlich ist Deutschland auf einem sehr guten Weg, durch die Entwicklungen in Richtung IT-Planungsrat das zu machen. Und ich würde mir wünschen, da noch mehr Mut zu haben, wirklich zu sagen, wir bauen da eine gemeinsame Organisation auf, weil all die Beispiele aus anderen Ländern, ja, wo wir immer gerne sagen, Estland können wir überhaupt nicht erwähnen, Estland ist winzig klein, ja. Aber sowas wie Großbritannien zum Beispiel, ja, die ja auch ganz gut da irgendwie unterwegs sind, die sind natürlich deutlich zentraler organisiert, wie jetzt Deutschland, also fast alle sind wahrscheinlich zentral organisiert wie Deutschland, die zumindest in dieser Größe sind. Und ich glaube, dass das Sinn macht, ja, Dinge in der Digitalisierung zentral zu machen. Das heißt ja nicht, dass Bundesländer es nicht trotzdem anpassen können. Erst die Strukturen wäre tatsächlich mein Wunsch für die Zukunft. Und dann kann man mit den tragfähigen Strukturen auch wirklich schnell vorangehen.
Ja, und die Frage ist dann ja tatsächlich so ein bisschen, hebt man es raus aus diesen föderalen Strukturen? Und ja, dann freut sich dann irgendwie der Kollege Wissing im Bundesministerium und sagt so, mir wird jetzt hier die Kompetenz zugeschlagen und ich kann das Thema steuern. Haben wir dann nicht so einen Hickhack, wie wir es auch im Bereich der Bildung haben, wo der Bund will eigentlich und tut auch und sagt irgendwie, hab hier nochmal eine Milliarde und die Länder sagen, ja, nee, hau mal ab, irgendwie Bildung ist unser Thema, misch dich mal bitte nicht ein.
Nur ein Gedanke, das haben wir ja schon. Es wäre nämlich nicht der Kollege Wissing, sondern die Frau Faeser, die letztendlich dafür zuständig ist, weil es ja um Verwaltung geht und damit ist letztendlich der Staatssekretär Markus Richter als CIO des Bundes dafür zuständig und eben nicht das Bundesverkehrsministerium. Also sehr schönes Beispiel und genau da haben wir natürlich durchaus. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das total fatal ist. Ich glaube nicht, dass entscheidend ist, welches Bundesministerium dafür zuständig ist oder ob das im Bundeskanzleramt liegt. Aber entscheidend ist, dass man nicht nur die ministeriale Ebene hat, sondern wirklich diesen Unterbau auch hat. Man braucht die Leute, die es dann auch tatsächlich machen.
Ich will natürlich als Ländervertreter gerne noch mal eine Lanze für den föderalen Aufbau des von unserer Bundesrepublik werben, aber einen Aspekt da wirklich auch nochmal besonders betonen. Egal wie, auch wenn ich Digitalisierung zentral organisieren würde, es reicht ja nicht, dass diejenigen, die für Digitalisierung zuständig sind, bei denen das am Klingelschild steht, dass die Digitalisierung gut finden, sondern wir brauchen ja die Fachverwaltung. So, das heißt also, ich muss schon schauen, Michael, auf welcher Ebene sind in Deutschland eigentlich welche Kompetenzen? Und ich muss den Weg gehen, dass ich so viel zentral und standardisiert auch vorgebe. Übrigens ist das für mich ein wesentlicher Punkt, ja, zu sagen, auf welche Standards kann ich mich denn einigen? Und dann ist es mir eigentlich relativ egal, mit welchen, oder kann es mir egal sein, mit welchen digitalen Lösungen vor Ort gearbeitet wird. Auf jeden Fall muss die Kommunikation untereinander funktionieren. Das ist technisch möglich, ja. Das heißt, wir brauchen im IT-Planungsrat eine größere Verbindlichkeit, was die Standards angeht, da sind wir auf einem guten Weg. Wir brauchen, was die FITCO angeht, unseren administrativen Unterbau, brauchen wir wirklich nochmal stärkeres Verständnis dafür, dass wir da auch Personal und auch Finanzressourcen aufbauen wollen, übrigens dann auch föderal. Also das heißt, da gibt nicht nur der Bund Geld, ne, sondern da geben eben auch die Länder ihren Anteil. so dass man schon sagt, da gibt es ein Instrumentarium, was sehr zentral für die dezentrale Gestaltung der Digitalisierung in Deutschland zuständig ist. Das würde ich schon mal sagen, ist ein großer Gewinn. Und die Dynamik aus dem Online-Zugangsgesetz, die da entfacht wurde, die müssen wir aufrechterhalten. Die müssen wir nämlich da aufrechterhalten, wo es auch Leistungen gibt, die vielleicht in Kommunen nur sehr gering nachgefragt wird, wo ich aber einen großen Entlastungseffekt habe, dass ich mich da also als Kommune auch selber auf den Weg mache. Das gilt auch für die Landesverwaltung und für die Bundesverwaltung natürlich ebenso. Das heißt, ich muss da dieses Feuer für die Digitalisierung am Lodern halten und muss schauen, wie schaffe ich das. Und da finde ich, hat eigentlich Markus Richter und auch das Bundeskanzleramt haben, glaube ich, einen klugen Weg gewählt. Ja, sie haben nochmal gesagt, gucken wir uns doch mal an, welche der Online-Zugangsgesetzleistungen sind eigentlich die, die viel Bewegung bringen, also die viel entweder viel Bürgerkontakt haben, ja, diese ganzen Kfz-Produkte zum Beispiel, aber auch die Frage der digitalen Abwicklung im Einbürgerungswesen ist ja auch ein relativ stark an Beanspruchung wachsender Bereich. Oder nehmt die Wohngeldveränderungen zum Anfang des Jahres, auch da hoher Anteil von neuen Empfängerinnen und Empfänger. Das heißt also auch da eine Belastungssituation der Verwaltung. Wenn ich diese Leistungen mir anschaue und sage, die will ich digital abgebildet haben, dann habe ich diese Entlastungseffekte. Und wir sagen jetzt diese, wir haben 16 identifiziert und die werden jetzt quasi vom IT-Planungsrat gemonitort, aber auch mit dem Bundeskanzleramt und den entsprechenden Fachressorts nochmal gemonitort, dass die am Ende des Jahres auch wirklich flächendeckend in Deutschland da sind. Das ist einfach bei 11.000 Kommunen in Deutschland eine große Aufgabe, dass wir das ja entsprechend digital flächendeckend überall zur Verfügung haben und die Bürgerinnen, der Bürger ein gleiches Empfinden hat, mit dem Staat zu kommunizieren.
Das heißt, es gibt 16 Dienstleistungen sozusagen, Bürgerdienstleistungen vom Staat, sozusagen als Checkliste jetzt, die digital angeboten werden sollen bis zum Jahresende. Und da seid ihr beide guten Mutes, dass das auch passiert.
Das sind Fokusleistungen, so heißen die. Die haben wir im Blick. Die gibt es schon. Also das heißt, die sind schon da. Wichtig ist, dass die jetzt überall flächendeckend auch vorhanden sein können. Das sind natürlich dann die Anpassungsprozesse, über die wir gesprochen haben. Ne? Die Herausforderungen, die dann die Mitarbeitenden in Verwaltungen vor Ort haben, das anzubinden, zu schauen, passt das bei mir in den Workflow. Das sind jetzt die Aufgaben, vor denen wir stehen. Die zentrale Entwicklung der Dienste ist wichtig und anspruchsvoll und auch natürlich eine sehr zeitraubende Arbeit. Aber am Ende ist der Rollout in Deutschland, also das flächendeckende zur Verfügung stellen der Leistung, das, was einfach enorm viel Zeit und Kapazitäten noch in Anspruch nimmt.
Okay, aber das klingt für mich, als wären wir schon weiter, als ich es vorher gedacht hätte. Und vielleicht Hintergrund, einer der Fragen, die ich mir vor diesem Podcast gestellt habe, ist, wird es halt, wenn wir sowas wie die Corona-Krise mal wieder erleben, wo dann Gesundheitsämter irgendwie Daten faxen und Faxe nicht funktionieren und es dadurch dann irgendwie zu größeren Chaos-Situationen kommt, dass wir künftig solche Sachen auch vermeiden, also dass wir strukturell gut aufgestellt sind, einerseits Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind, die Leute in den Verwaltungen einen guten Job machen können, und wir aber auch für außergewöhnliche Situationen die Möglichkeiten der Digitalisierung dann auch letztendlich nutzen und dann damit einfacher umgehen zu können. Aber wenn ich jetzt gerade das Letzte richtig interpretiere, sind wir auf gar nicht so einem ganz schlechten Weg. Der Fedor muss auch schon jetzt irgendwie in den nächsten Termin, ja, wie es immer so ist mit Spitzenpolitikern, wenn man die mal vor dem Mikro hat, dann müssen die auch immer gleich weiter. Deshalb vielleicht letzte Frage an euch beide. Was sind die zwei Punkte, bei denen ihr davon ausgeht, dieses Jahr, das wird in Bezug auf Digitalisierung vielleicht nochmal den Blick der Bevölkerung auf die Verwaltung ändern?
Dann fange ich an. Meine beiden Punkte sind, wir haben das Online-Zugangsgesetz quasi novelliert und sind gerade dabei, im Parlament das auch, also Bundestag, das entsprechend zu diskutieren. Ich glaube, da sticht für mich nochmal hervor, dass wir das Digital First Prinzip versuchen zu verankern und dann wird der Staat schon auch nochmal eine andere Kommunikationsform mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch mit den Unternehmen treten. Darüber hatten wir hier im Podcast auch gesprochen. Das ist für mich Punkt 1. Und Punkt zwei, weil du auch das dieses Jahr fokussiert hast, für mich sind diese Fokusleistungen wirklich das, was Deutschland am Ende des Jahres sehr, sehr stark digital aufstellt. Und da denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Das sind jedenfalls die zwei Sachen, wo ich auch glaube, neben den ganz vielen Maßnahmen, die wir im IT-Planungsrat haben, die wir natürlich im Hintergrund machen, Stichwort Cloud und sowas, über alles das, was wir heute nicht gesprochen haben, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger, was die Unternehmen dann auch wahrnehmen werden.
Soll ich noch direkt?
Ja.
Oder?
Bitte.
Also ich glaube auch tatsächlich, es gibt viele Leistungen schon und die gibt es eben nicht flächendeckend. Also das wird der entscheidende Mehrwert tatsächlich sein, dass das, was es im Moment in einzelnen Kommunen gibt, wenn das flächendeckend mehr und mehr ausgerollt wird, diese sogenannte Nachnutzung, dann wird man natürlich viel mehr auch sehen, was unter Umständen schon möglich ist. Heute hört man häufig, in der Kommune geht das aber schon. Und das Zweite, was wirklich zentral ist, dass ich am Ende eben eine digitale Identität habe. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wirklich noch kommt, aber dieser Schritt, dass ich sage, ich kann mich da einmal, ich habe einen Account und ich kann mich für alle Verwaltungsleistungen an einer Stelle anmelden und dann alles sozusagen über diese Identität nutzen, das wäre für mich als Bürger wirklich etwas, was grundlegend die Interaktion mit der Verwaltung auch verändern würde, wenn ich da nicht unter Umständen diesen Prozess mehrmals durchlaufen muss, je nachdem auf welcher Ebene, also ob ich jetzt mit Kommunen, mit dem Land oder mit dem Bund kommuniziere, ich da unter Umständen bestimmte Leistungen in Anspruch nehme.
Schönes Schlusswort, digitale Identität. Ich glaube, dazu machen wir nochmal extra was, was das gesamthaft bedeutet. Finde ich ein super spannendes Thema und da gibt es ja auch irgendwie den einen oder anderen Mythos drüber. Aber für heute, meine Herren, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch das eine oder andere gelernt und ich hoffe, ihr seid ja die Experten. Also gelernt habt ihr wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude dabei.
Vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin, ciao.